Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres etwas anderen Jura-Podcasts Kein Wort ohne meinen Anwalt. Mein Name ist Tore Bischoff. Ich begrüße auch meinen Kollegen Andreas Milch hier wieder mit in den Räumlichkeiten. Und an dieser Stelle wollen wir uns erstmal bedanken für euren großen Zuspruch zum Folge 1 unseres Podcasts, in dem es ja nicht hauptsächlich um True Crime geht, sondern viel um Datenschutz und Meinungsfreiheit.
Ja, vielen Dank. Das motiviert uns, weiterzumachen. Und nochmal ein großes Sorry wegen der Tonprobleme in Folge 1. Wie gesagt, wir sind Podcast-Anfänger. Ja, und wir haben aber heute alle Kabelverbindungen geprüft und werden uns bemühen, direkt ins Mikrofon zu sprechen. Aber wir haben extra die Folge nicht mehr neu aufgenommen, die erste Folge, weil ich finde, genauso unverfälscht und direkt und ehrlich, wie wir sind, ist auch unser Podcast. Deswegen haben wir einfach alles so gelassen, wie es ist. Unverfälscht mit ein paar Tonwacklern. Also, wenn ihr euch Folge 1 anhört, euer Kopfhörer ist nicht kaputt. Ja, er funktioniert. Liebe Grüße an den Kollegen André Miegel aus München. Es lag nicht an dem Headset, es waren unsere Tonprobleme. Aber ab Folge 2 achten wir jetzt besonders drauf und wir lernen ja selbst von Folge zu Folge dazu.
Richtig. Und trotz der kleinen Startschwierigkeiten habt ihr, liebe Zuhörer, uns ja direkt mal in die Top 100 der Podcast-Charts in der Kategorie True Crime gewählt. An der Stelle nochmal einen herzlichen Dank dafür.
Und das, obwohl wir nicht das typische True Crime-Format sind, sondern etwas spezieller.
Richtig. Aber heute haben wir ja tatsächlich etwas mehr True Crime für unsere Zuhörer, Andreas, richtig?
Ja, das stimmt. Unsere heutige Folge heißt Operation Argus, wie schon in der ersten Folge angekündigt. Operation Argus ist der Fall von SkyCC, der Anfang vom Ende der verschlüsselten Kommunikation. Das ist unsere Arbeitshypothese für heute. Doch wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht wieder so viel ins Quatschen kommen, wie beim letzten Mal, dass wieder eine Doppelfolge raus wird. Sollte es so sein, würden wir die mal direkt dann auch doppelt online stellen und nicht wieder 14 Tage später, oder?
Richtig, lassen wir es auf uns zukommen.
Alles klar.
Was uns heute erwartet.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ne?
Richtig, richtig. Dann, Andreas, erzähl du doch mal, was Operation Argus ist und was das genau bedeutet.
Ja, also die Operation Argus, das war wohl die bedeutendste polizeiliche Aktion, die jemals von Europol koordiniert worden ist. Ja, das macht die ganze Sache so besonders. Und die Europol selbst, ja, beziehungsweise Catherine de Bolle, die Chefin von Europol, die hat ein Wort benutzt, ja, das aus deren Sicht, aus Sicht der Ermittlungsbehörden beschreibt, Game Changer. Ja, der Boll ist, wie gesagt, die Chefin von Europol und unter ihrer Führung stand diese wohl größte Abhöraktion der jüngsten Geschichte. Dort wurden 20 Monate lang, genau genommen von Juni 2019 bis März 2021, über Ermittler Nachrichten aller Nutzer der umstrittenen Messenger-App SkyCC gespeichert, entschlüsselt und analysiert. Und das waren dann Beweise für tausende Ermittlungen europaweit, die da rausgekommen sind.
Aber dieses Vorgehen der Behörden war ja durchaus fragwürdig. Und Kritiker sprechen ja auch da von illegaler Massenüberwachung tatsächlich. Und die ganze Geschichte wurde ja quasi angeleiert mit dem Argument, dass ausschließlich Kriminelle SkyCC nutzen würden. Und daher nahm sich Europol das Recht heraus, sämtliche Nutzer der App auszuspähen. Die App an sich wurde 2013 von der kanadischen Firma Sky Global entwickelt. Und für etwa 200 Euro im Monat konntest du als Kunde bei dem Hersteller die App nutzen, die sich selbst mit der Eigenwerbung beworben hat, die sicherste Messenger-Plattform zu sein, die man am Markt kaufen kann.
Ja, und dass das Witzige in Anführungsstrichen ist, Werbevideos von SkyCC findet man heute auch noch auf YouTube. Ne? Und also für mich sehen die ziemlich seriös aus. Oder was sagst du dazu, Torre?
Ja, ich finde auch, es macht eigentlich einen sehr seriösen Eindruck, die Videos, die man da sieht. Und natürlich auch der Firmengründer Jean-François Ibe, wir hatten ihn ja schon mal in der ersten Folge angesprochen, der wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe, dass seine Plattform letztlich nur zum Zwecke krimineller Machenschaften konzipiert wurde. Er betont ausdrücklich, dass die Krypto-Handys, die er verkauft hat, ausschließlich dem Zweck gedient haben, die Privatsphäre von Personen maximal zu schützen und nicht um kriminelle Geschäfte darüber abzuwickeln. Er wird auch in der ZDF-Reportage zu SkyCC, die wir in der ersten Folge auch schon mal angesprochen haben, wie folgt dazu zitiert. Und zwar heißt es dort: Meine Technologie war nie dafür gemacht, designt oder gedacht, um eine kriminelle Nachfrage zu bedienen. Die US-Regierung allerdings, die wirft Jean-François Ibe vor, den internationalen Drogenhandel unterstützt zu haben. Der streitet die Vorwürfe natürlich ab und sagt, Zitat, ich konnte nicht verstehen, wie ein Technologieunternehmen ein Drogenhändler sein sollte. Und jetzt ganz neu im Frühjahr 2025 beginnt zudem auch in Frankreich ein Prozess gegen Herrn Ibe. Und da lautet der Vorwurf, dass er und weitere Personen von der Firma Sky Global den Drogenhandel zumindest fahrlässig unterstützt haben sollen.
Ja, nicht so seriös fanden die Ermittlungsbehörden halt auch, dass die Chatfunktion bei SkyCC hinter einer vermeintlichen Taschenrechner-App verborgen gewesen ist und sich erst durch Eingabe einer besonderen Rechnung öffnete. Ja, zudem konnte auf Knopfdruck der gesamte Datenbestand gelöscht werden.
Gut, das Argument könnte ich tatsächlich noch verstehen, wenn man eine Messenger-App erst über einen Taschenrechner-Code eingeben muss, hat das schon so ein bisschen Geheimagentenmäßiges, aber natürlich nicht die übliche Nutzung eines Messenger-Dienstes. Das ist klar. Ja, und wie es halt auch so gekommen ist, tatsächlich haben halt auch wirklich sehr viele Kriminelle diesem Versprechen auf Datenschutz durch SkyCC vertraut und haben halt ohne jede Umschweife komplette Drogengeschäfte, Morde und andere Verbrechen über diese App abgewickelt, weil sie sich natürlich auch komplett sicher gefühlt haben im Netzwerk von SkyCC. So hat die Europol-Chefin Catherine de Bolle das folgend erklärt, Zitat, die Kriminellen waren sicher, dass die Strafverfolgung da nie reinkommt. Mehr als 1 Milliarde dieser Nachrichten fielen Ermittlern durch einen aufsehenerregenden Hack in die Hände. Dies ermöglichte seltene Einblicke. Es ist, als würde man mit den Gangstern am Tisch sitzen, erzählt man bei Europol. Bei Drogendeals, von Staaten geplanten Auftragsmorden und Gewaltakten. Aber Andreas, kannst du das so auch aus deinen Akten berichten, was Frau de Bolle da sagt?
Ja, so im Prinzip, ja. In den Nachrichten, die ja in sämtlichen Fällen vorgelegt worden sind, ne, kann man schon sagen, dass die vermeintlichen Nutzer dort ziemlich unverblümt über ihre Vorhaben gesprochen haben. Ne. Das war wirklich höchst interessant. Ich habe teilweise nächtelang die Nachrichten aus den Strafakten gelesen, mir die reingezogen, verschlungen wie ein Krimi. So interessant und auch gleichzeitig schockierend waren die Chats. Ja? Das heißt, diese Aussage, die kann ich da schon bestätigen. Ja? Da wurden Storys erzählt, hättest du die Netflix als Drehbuch vorgelegt, ja? Die hätten gesagt, no way, das ist viel zu übertrieben.
Okay, also ziemlich harter Stoff wahrscheinlich teilweise da dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Okay, aber apropos für Netflix, hattest du die nicht auch mal verklagt, weil eine Serie auf dem Leben einer deiner Mandanten basierte, ist das richtig?
Ja, yeah, das ist schon ein paar Jahre her, aber das ist richtig. Aber das war eine ganz andere Sache. Es war auch, die Mandanten kannte ich auch jetzt nicht aus dem Strafverfahren, sondern mein Mandant, der war kein Krimineller, sondern Anfang der 2000er der Inhaber des Frankfurter Rap-Labels Skyline Records. Ja. Und da gab es eine Netflix-Serie Skylines, ich glaube, es war 2019, will jetzt nichts Falsches sagen, aber 2019 müsste das ungefähr gewesen sein. Und diese Netflix-Serie Skylines, die drehte sich um ein fiktives Label mit genau demselben Namen, halt Skyline Records, was ausgerechnet ebenfalls in Frankfurt sitzt. Ja, ja, und zudem war auch der Lebenslauf des dortigen Protagonisten sehr nah dran an dem Leben von meinem Mandanten. Ne? Ja, und dann hat mein Mandant mich eines Abends angerufen und hat gesagt, hier, Andreas, hast du das gesehen? Skyline Records, eine Serie bei Netflix. Ja, und ich sagte, ja, habe ich gesehen. Das ist ein Trailerlauf, ich wollte mich auch schon bei dir melden, aber ich hatte deine Nummer nicht. Wir hatten uns zur Zeit leider aus den Augen. verloren gehabt, so wieder schön zusammengefunden und wieder einen Grund gehabt, Kontakt aufzunehmen. Der Herr Lehmann, um den es dann hier geht, Jan Lehmann, das wird man auch in den Berichterstattungen sehen, den Namen, also hier kein Geheimnisverrat oder so. Der lebte zu der Zeit in Südafrika, hat von dort aus ein anderes Label betrieben oder betreibt es auch immer noch. Aber Skyline Records gab es zu dem Zeitpunkt ebenfalls noch für die deutschen Produktionen. Ja, und wir haben dann versucht, tatsächlich eine einstweilige Verfügung gegen Netflix zu erreichen und die Ausstrahlung zu verhindern, was letztendlich nicht geklappt hat, ja. Weil trotz vieler Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen, was das Gericht auch gesagt hat, die mit dem Lebenslauf meines Mandanten überwogen haben, beziehungsweise vorgelegen haben, überwiege halt die Kunstfreiheit, hieß es damals vom Landgericht Frankfurt. Ja, aber das Urteil bzw. der Beschluss hier im einstweiligen Verfügungsverfahren, der hat es dann sogar auf Back Online und so geschafft. Das hat mich dann trotzdem irgendwie so ein bisschen mit Stolz erfüllt, auch wenn es inhaltlich dann erstmal für uns nicht so gut gelaufen ist.
Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass damals ziemlich viele große deutsche Medien über die Geschichte berichtet haben. Und später gab es dann auch noch ein Hauptverfahren, richtig? Wie ist das ausgegangen? Da hat man irgendwie danach nichts mehr so von gehört.
Das ist ganz schön fies, dass du mich das fragst. Das war auch tatsächlich nicht abgesprochen. Es gab ein Hauptverfahren, es gab danach keine Berichterstattung mehr und mehr darf ich darüber nicht sagen. Ich darf darüber nicht sprechen. Also bitte zurück zum Thema, Herr Torre Bischof.
Okay, gut. Dann besprechen wir das mal an anderer Stelle. Genau, also zurück zum eigentlichen Thema.
Aber wenn du ein bisschen True Crime hören willst, ja, du hast ja gerade mich gefragt, in den Chats ja. Und so weiter, harter Tobak, ja, also das waren wirklich manchmal Nachrichten, ja, da hast du gedacht, du wärst bei Netflix in der Serie Narcos plötzlich mittendrin, ja. Ich kann jetzt mal von einem Sachverhalt erzählen, vielleicht ganz interessant, ja. Denkt man so nicht, dass sowas stattfinden kann. Tatsächlich habe ich das jetzt schon in mehreren Akten gelesen und auch von Kollegen gehört. In einem Fall, den ich dann hier behandelt habe, ja, da war laut der Sky-Chats es so, dass von einem stinknormalen Kreuzfahrtschiff vor einer europäischen Küste, die ich jetzt nicht nennen möchte, tatsächlich von diesem Kreuzfahrtschiff, ja, im vollen Betrieb mit den Gästen drauf, Drogen abgeworfen worden sind und nicht irgendwie ein, zwei kleine Päckchen, sondern schon richtig viel. Die wiederum von Tauchern geborgen worden sein sollen, also Taucher, die dann wieder diese Geräte hatten, wo sie dann festhalten, ja, so wie im Film halt, wie bei Netflix. Und dann wieder an die Wasseroberfläche gebracht worden sind, dort von Schnellbooten an Land gebracht wurden und das Ganze, während die Kreuzfahrtgäste an Bord dem guten Leben frönten, um es so zu sagen, ja, und nichts davon mitgekriegt haben. Das wäre jetzt mal ein bisschen True Crime, also zwischendurch reingespielt, ja. Aber zurück von Netflix ins wahre Leben. Die Nachrichten bei Sky CC waren Ende zu Ende verschlüsselt. Wer wissen wollte, was auf einem Handy gechattet oder welche Bilder verschickt wurden, musste das Handy physisch beschlagnahmen. Ja, das heißt, du musst es halt in der Hand halten. Der Hintergrund war, dass die Nachrichten sich spätestens nach 48 Stunden dann selbst löschten. Ja, wie du letztes Mal schon witzig sagtest, ja, wie bei, was war das, Mission Impossible? Ja, die Nachricht vernichtet sich selbst in 3, 2, 1. Hier war es so, innerhalb von 48 Stunden hat sie sich selbst vernichtet.
Ja.
Und so blieben da auch keine Beweismittel mehr zurück. Ne?
Ja, klar. Also ich sag mal, die Funktion kennt man ja auch aus anderen Messengern, wie jetzt WhatsApp oder Signal, dass die solche Optionen bieten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder selbstlöschen Nachrichten. Und die werden natürlich auch teilweise von Millionen oder gar Milliarden Menschen genutzt. Sky ECC war wesentlich kleiner. Die hatten ca. 170.000 Nutzer. Aber Sky ECC hat halt den Nutzern Funktionen geboten, die auf maximale Privatsphäre ausgelegt waren und dementsprechend weiter über das hinausgingen, was man von einem handelsüblichen Messenger-Dienst quasi kennt. Und unsere Ermittler von Europol unter anderem interpretieren das als Unterstützung von Kriminellen, um ihre Taten zu vertuschen. Die Firma Sky Global, die Sky ECC entwickelt hat, ja, 2019 mit ihren 70 Mitarbeitern zuletzt einen Umsatz von 23 Millionen Euro gemacht. Und das plus die ganze Unternehmenskultur war völlig transparent, laut dem Gründer Jean-François Ibe. Das sahen die Ermittler jedoch anders. Sie kannten Sky ECC hauptsächlich aus den Drogenermittlungen und die Geräte, die sie beschlagnahmt haben, die ließen sich aus der Ferne löschen, bevor sie IT-forensisch ausgewertet werden konnten. Und Da sind die Behörden natürlich hellhörig geworden. Auf der Website der Firma fanden sich zudem Hinweise auf die Anonymität der Geräte und den Vertrieb über das sogenannte Reseller-System, was den Ermittlern ebenfalls verdächtig vorkam.
Ja, aber dabei wird halt komplett übersehen, dass die Firma Sky Global ja auch nicht irgendwie da ein paar Wochen vorher gegründet worden ist, ja, sondern bereits seit 2008 mit der Entwicklung verschlüsselter Telefone startete. Ja. Und die belgische Polizei hat dann erst 2016 mit Ermittlungen zur Nutzung von Sky-ICC-Telefonen durch organisierte Kriminelle angefangen. Ne? Und Hintergrund war, dass sie damals im Hafen von Antwerpen verschlüsselte Telefone beim Drogenhandelseinsatz beschlagnahmt hatten, die dann versucht haben zu cracken und festgestellt haben, dass die wohl auf den Server von Sky-ICC zugreifen. Also die Geräte.
Ja. Und natürlich, wie bereits gesagt, Herr Ieb bestreitet weiterhin sämtliche Vorwürfe, was kriminelle Machenschaften mit Sky-ICC betrifft. Er betont ausdrücklich, dass Sky-ICC einfach eine sichere Kommunikationsplattform sein sollte. Und auch seine Anwälte behaupten zudem, dass es durchaus normale Kunden gegeben hat. Doch diese sind halt kaum in Erscheinung getreten, wenn man ehrlich ist. Noch ein weiteres Zitat von Herrn Ieb dazu. Zitat: Meine Technologie wurde nie gemacht oder geplant oder für kriminelle Benutzung geplant. Es war weltweit verbreitet. Aus meiner Sicht ist Herr Ieb ein Techniker, der eine Technologie, eine Plattform geschaffen hat, die wohl tatsächlich einige schlechte Leute benutzt haben. So ehrlich muss man sein. Das trifft aber auch auf viele andere Produkte unseres Alltags zu. Selbst über WhatsApp werden sich wahrscheinlich unsere bösen Jungs teilweise unterhalten. Ich habe zudem gehört, dass Verbrecher auch gerne Lamborghini und Ferrari fahren, aber halt auch nicht nur Verbrecher, die diese Fahrzeuge fahren, sondern auch ehrliche Menschen, Leute, die im Lotto gewonnen haben, Geschäftsmänner und so weiter und so fort. Ieb sagt zudem auch, er habe Sky-ICC zum Beispiel auch für Prominente entwickelt, um deren Privatsphäre zu schützen. Er wird da auch wie folgt zitiert: Ich glaube, das ist so, wie die Welt sein sollte. Deine Gedanken sollen dir gehören. Deine Daten sollen dir gehören. Es gehört niemand anderem. Und Ieb, der war sich absolut sicher, dass niemand seine Verschlüsselungstechnik beherrschen würde. Er schrieb sogar ein Preisgeld von 5 Millionen Dollar aus für jeden, der ins System kommt.
Also für mich ist und bleibt dieser Hack einfach ein Skandal, ja. Es gab überhaupt keinen Anfangsverdacht gegen einzelne Nutzer, ja, in keinster Weise. Es wird einfach behauptet, dass die Technologie ja nur von Verbrechern genutzt worden ist, ja, und wenn man jetzt hier das Verfahren gegen Herrn Ieb sieht, sogar behauptet wird, von Verbrechern für Verbrecher gestaltet worden wäre. Ja. Das ist hier in dem Fall eine viel zu einfache Argumentation und verfängt sich auch nicht, ja. In den Prozessen ist es ja so, dass die Chats immer eine zentrale Rolle spielen als Beweismittel Anklage. Ne. In einem der ersten Sky-ICC-Verfahren in Deutschland, welches hier ja in Gießen geführt worden ist, wie wir schon in Folge 1 gesagt haben, da waren zum Beispiel die Excel-Tabellen mit den Sky-ICC-Chats die einzigen Beweismittel gegen Angeklagten. Ja, sonst gab es nichts. Es gab keine Drogenfunde, kein Fund eines skriptierten Telefons. Ja. Auch die spätere Observation brachte nichts zutage. Die Drogenspürhunde sind in einer Lagerhalle, wo angeblich die Drogen laut den Chats gelagert worden sein sollten, nicht mal angesprungen. Ja. Und da hatte ich auch den Beamten befragt und der sagte, ja, wenn er was gelegen hätte jetzt hier in den letzten Monaten, wäre er angesprungen. Ja. Ich meine, er hätte sogar gesagt, bis zu 6 Monate könnte der Hund das erschnüffeln. Fakt ist auf jeden Fall, es gab als Tatnachweis ja nichts außer diesen Nachrichten in simplen, nicht schreibgeschützten Excel-Tabellen. Natürlich kamen dann noch weitere Indizienmomente dann dazu, in dem halt im Rahmen des Verfahrens das Privattelefon beschlagnahmt worden ist. Ja, und dann hat man natürlich Nachrichten und Standorte etc. verglichen mit dem Privattelefon. Das kann man als Indizienlage dazu. Aber wie gesagt, vorher gab es nichts gegen ihn. Und der ganze Hauptverdacht gegen diese Person wird über die Sky-ICC-Chats geführt. Sonst, wie gesagt, gibt es da nichts.
Also sehe ich das richtig, dass die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungsbehörden einzig und allein ihre Anklage auf diesen Sky-ICC-Chats fußen und keine anderen Beweismittel haben?
Ganz genau. Rest sind auch nur Indizien an der Stelle.
Ja. Also, ja. Das dürfte ja eigentlich nicht sein, weil also die bloße Nutzung von einem Kommunikationsdienst kann ja kein hinreichender Anfangs- Verdacht für eine Anklage sein, oder?
Nee, also jetzt mal ganz ehrlich, ja. Jeder macht seinen Job, ja, soll sich da auch niemand angegriffen fühlen. Ja. Ich habe leider auch schon erlebt, dass das dann auch persönlich genommen wird vor Gericht manchmal, ja, aber jeder macht seinen Job. Ja, ich habe großen Respekt vor der Polizei, ich habe großen Respekt vor der Staatsanwaltschaft. Ich möchte in keiner Welt leben, in der es keine Polizei oder keine Staatsanwaltschaft geben würde. Ja. Ich möchte auch in einem sicheren Land leben und schätze deren Arbeit sehr. Ja. Und ich kenne auch viele Polizisten persönlich, auch Staatsanwälte persönlich, die einen tollen Job machen. Das möchte ich nochmal ergänzend sagen. Ja. Also ich möchte heute auch beim letzten Mal nicht verallgemeinern, sondern sollte ja nur eine Anregung sein, dass jeder halt mal schaut, ob das alles so koscher ist, was da so gemacht wird. Ja. Und jetzt, wenn man jetzt hier nochmal zu den Sky-CC-Chat zurückkommt und deiner Frage hier, gab es überhaupt einen hinreichenden Anfangsverdacht? Es ist ja so, man soll immer auf den Zeitpunkt der Erlangung der Daten, ja, abstellen. Ja, und wenn man auf den Zeitpunkt der Erlangung der Daten abstellt, ja, da fällt mir in den Verfahren, die ich geführt habe, ja, und das waren ja mittlerweile schon ein paar, nicht ein Fall ein, wo der Anfangsverdacht schon zum Zeitpunkt der Erlangung der Daten gegen meine Mandanten bestanden hätte. Nö. Und hier im Gießener Fall, ja, das war komplett ein unbescholtener Bürger. Ja, der hatte mal ein Bußgeldverfahren, ja, hat er mal gehabt als Vorstrafe. Da gab es mal was wegen einer falschen Verdächtigung, ein Bußgeldverfahren, weil er ein anderer Fahrer angegeben worden ist, also Lappalien, aber nichts Großes, keine einschlägigen Vorstrafen, rein gar nichts. Ja, der ist auf dem Radar überhaupt gar nicht aufgetaucht. Ja. Aber dazu vielleicht später noch mal ein paar Worte. Ne? Fakt ist auf jeden Fall allgemein gesprochen, dass in den Verfahren, die ich jetzt hier kannte, wie gesagt, kein Anfangsverdacht gegen die Beschuldigten bestanden hat zum Zeitpunkt der Datenerlangung. Und erst durch die Auswertung, ja, der in meinen Augen weiterhin rechtswidrig erlangten Sky-Daten und im Nachgang, wie ich gerade schon sagte, verfolgten Vergleich im Nachgang, ja, mit Bewegungsmustern, Lichtbildern, erlangt über spätere Beschlagnahmen, zum Beispiel vom Privattelefon, ja, dann wurden erst teilweise Identifizierungen der Nutzer möglich, indem man dann zum Beispiel geschaut hat, okay, ja, in den Sky-Nachrichten schreibt er von einer Reise nach Italien, oh ja, von da und da war er ja in Italien. Mhm. Und dann sind vielleicht Fotos noch da drauf gewesen von irgendwelchen Familienmitgliedern und so weiter, schon hat man eine Identifizierung gehabt, ja, oder das war jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber was öfter vorkommt, ja, sind dann Selfies auf den Sky-Telefonen. Ja, haben sich auch viele dann selbst fotografiert. Ja, die Identifizierung natürlich dann auch einfach. Aber oft ist es so, dass tatsächlich über die Bewegungsmuster und dann Übereinstimmung, ja, Urlaub, über den gesprochen wird auf den Sky-Telefonen, ein Urlaub, auf den auf dem Privattelefon gesprochen wird, ja, oder Buchungsbestätigungen, die man irgendwo in E-Mails findet, dass halt dadurch Bewegungsmuster geschaffen wird, was dann übereinstimmt mit diesen Sky-ICC-Daten und dann, wie gesagt, auch den Beweis erst rund macht. Ne? Fakt ist, dass diese Ermittlungsverfahren erst aufgrund der erlangten Sky-ICC-Daten eingeleitet worden sind. Ja? Vorher waren das alles Ermittlungsverfahren, sogenannte UJS-Verfahren, gegen unbekannt. Ja? Und erst später, als die Sky-Daten dann da waren, die Datenpackages kamen aus Frankreich, wurden dann gegen die jeweiligen Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und wie gesagt, viele meiner Mandanten, wenn nicht sogar der überwiegende Teil, waren vorher nicht polizeibekannt.
Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer noch an der Stelle erklären, was UJS bedeutet?
Also es ist ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Mhm. Das bedeutet das, ja.
Okay. Ja. Gut, ich sag mal, aus Sicht der Behörden könnte man natürlich jetzt sagen, wenn wir uns in deren Lage mal reinversetzen, prima, so sind uns Fische ins Netz gegangen, von denen wir zuvor keine Kenntnis hatten. Ist ja natürlich an Stelle des Staates oder der Ermittlungsbehörden ist das natürlich ein super Fang, die Geschichte.
Ja klar, sind auch ziemlich dicke Fische ins Netz gegangen, wenn man sich das so europaweit anguckt, die Ermittlungen, oder man muss ja gar nicht nach ganz Europa schauen, wenn man sich allein in Deutschland anschaut, ja, die Verfahren in Hamburg, ja, die es gab, die Verfahren jetzt Frankfurt, Gießen, ja, München, überall, da sind so dicke Fische ins Netz gegangen, von denen hätten sie vorher sich nicht erträumt, überhaupt angeln zu können, und wie gesagt, viele waren ja überhaupt gar nicht auf dem Radar der Ermittlungsbehörden. Und natürlich ist das auch das Argument, mit dem dann solches Vorgehen dann gerechtfertigt wird, ja. Aber dabei wird vergessen und halt auch nicht offengelegt, wie viel unbescholtene Fische, so kann man sagen, zuvor durchs Netz gegangen sind und wie viele Daten unbescholtener Bürger dabei durchforstet worden sind, ja, ehe man an die hier Verdächtigen drangekommen ist und die ausmachen konnte, ja. Und deswegen ist das Ganze auch in meinen Augen auch bisher der größte Eingriff in die Privatsphäre deutscher, europäischer Weltbürger. So kann man es echt sagen.
Ja, definitiv. Zumal, man muss sich ja auch vorstellen, so wie es für einen anderen Lebensbereichen gilt, beispielsweise beim Sport, da hast du auch Spielregeln, nach denen gespielt wird. Und in der Justiz gibt es auch Spielregeln, nach denen halt eigentlich Ermittlungen eingeleitet werden und Ermittlungen durchgeführt werden. Ich weiß nicht, inwiefern man die Spielregeln da natürlich durch diese Geschichte jetzt gebrochen hat. Ich als Privatperson könnte mir vorstellen, dass ich es ziemlich unangenehm finde, wenn meine Daten oder Chats von Leuten mitgelesen werden, auch wenn ich nichts zu verbergen habe. Aber ich fände es persönlich ziemlich unangenehm, weil da stehen vielleicht auch mal Sachen drin, die gehen nur mich und die Person was an, mit der ich da chatte und keinen anderen. Aber war der Fall, den du denn da hattest, bezüglich Sky ECC, dein bisher krassester Fall?
In welchem Fall meinst du jetzt genau? Den Gießener Fall?
Ja, den wir gerade eben besprochen hatten.
Ja, tatsächlich würde ich das sagen. Ich hatte mittlerweile schon, wie gesagt, einige Fälle, die auch krass waren. Vom Inhalt her, vom Vorwurf her, von der Thematik, von den Chats. Aber tatsächlich würde ich sagen, der allererste hier in Gießen, weil er hat eine Besonderheit. Ne? Weil meinem Mandanten wurde die Nähe zur Führung einer international operierenden Gruppierung vorgeworfen. Und er wurde aufgrund dieser Sky-CC-Chats von Europol als High-Value-Target eingestuft. Ja? Was zu erheblichen Sicherheitsvorkehrungen dann auch bei der Gerichtsverhandlung geführt hat. Ja, also High-Value-Target ist jemand, der, das wäre jetzt wahrscheinlich eine Frage gewesen, der Kontakt hat zur Führungsebene der organisierten Kriminalität. Ja? Und ich erinnere mich noch, und das werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben auch nicht vergessen, wie ich am ersten Verhandlungstag vollkommen Gedanken zur Verhandlung gefahren bin. Ja, ich hatte so ein Eröffnungsplädoyer halten wollen, bin das in Gedanken durchgegangen. Fahre, höre ein bisschen Musik nebenbei. Ja, und plötzlich vor mir, Straße abgesperrt. Und da stehen GSG-9-Beamte, komplett vermummt mit Maschinengewehr im Anschlag. Ja, da hätte ich mir schon fast ins Höschen gemacht, ja, übertrieben gesagt. Also es war so eine Situation, Torre, ich saß da, gell, und hatte meine beiden Hände am Lenkrad, ja, habe überlegt, soll ich jetzt in meine Jacke reingreifen und meinen Anwaltsausweis rausholen, mich ausweisen oder nicht? Ich habe mich dafür entschieden, dann eine Schrittgeschwindigkeit ranzufahren, ja, habe dann nur dem GSG-9-Beamten, der mich anschaute, gewunken, ja, und er sah auch freundlich aus, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, man sieht ja nur die Augen, ne? Aber ich hatte ja da monatelang, ja, wir haben ja wirklich, ich will nichts Falsches sagen, aber fast ein Jahr haben wir da verhandelt, ne, in der Angelegenheit. Du siehst die halt dann jede Woche, manchmal mehrmals die Woche. Und irgendwann hast du auch gesehen, wie die Augen leuchten, ja. Ich meine, also André Miegel, mit dem ich auch da verteidigt habe, und ich, ja, wir sind ja auch welche, die machen immer Sprüche zwischendurch, ja, und unterhalten uns mit den Menschen. Wir mögen halt Menschen, unterhalten uns gerne, ja. Und da haben wir auch manchmal gesehen, dass die lachen, die Augen haben geleuchtet, ja, oder haben auch manchmal lauter gelacht. Ich meine, auch da, ja, die haben auch noch einen Job gemacht. Als ich da vorgefahren bin, das erste Mal mit sowas konfrontiert war, weil das ist jetzt nicht der Standardfall. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel in Frankfurt einen Fall, wo ich gerade verhandle, jetzt auch nur internationale Bande, Drogenwert von 10,6 Millionen geht es da, eine Bande, die sich die Firma genannt haben sollte, hat auch die Zeitung ganz witzig darüber berichtet, ja, die Firma zahlte ihre Mitarbeiter nach Tarif, schrieb die Zeitung, auch ein Bandenfall, ja, auch international behaftet. Aber da hast du keine schwer bewaffneten Leute drin stehen, ja. Du hast die Justizbeamten drin stehen, die sind natürlich auch bewaffnet mit einer Pistole. Sind auch da, klar, passen auf, aber halt nicht wie da mit der GSG 9. Das ist halt echt schon was Besonderes. Ja, das siehst du auch nicht jeden Tag als Anwalt, auch wenn du öfter mal mit so Fällen im Strafrecht zu tun hast. Ja, bin an denen vorbeigefahren und ich muss mein Fenster gar nicht aufmachen, gar keinen Ausweis zeigen. Die wussten schon, wer ich bin, offensichtlich, ja, wo ich das erste Mal da war, aber wahrscheinlich wurden wir da alle schon vorher gecheckt und Autos kannten sie schon. Mich kannten sie scheinbar schon und ich konnte einfach so durchfahren. Ja, Autos wurden dann noch kontrolliert auf Sprengstoff und so weiter, haben so Spiegel seitlich drunter gehalten und ich kann mich erinnern, vor der Verhandlung sind ja immer die Sprengstoffspürhunde erstmal durch den Sitzungssaal gelaufen. Ja. Und da ging jetzt nicht darum, dass sie jetzt so Angst vor meinem Mandanten hatten, ja, oder irgendwelche Befreiungsaktionen oder so erwartet haben, wie man so einen Film kennt. Wir haben einfach Angst gehabt um das Verfahren. Ja. Da ging es halt auch, wie gesagt, um Banden, verfeindete Banden, hatten die einfach Angst gehabt, dass da was passieren könnte. Ja. So gesehen sollte man es als Anwalt dann auch so sehen, dass natürlich der Schutz auch, die ganze Verfahren Sicherheit und einem selber halt auch Sicherheit gibt auf der Seite. Ne. Genau, mein Mandant wurde immer zwischen vermummten und schwer bewaffneten Beamten sitzen zu jedem Termin mit Eskorte vorgefahren, ne? Und ja, wie gesagt, überall standen auch im Sitzungssaal während der Verhandlung mit Maschinengewehr im Anschlag, also nicht irgendwie umgehangen oder so, sondern wirklich im Anschlag, ja, einsatzbereit, an jedem Eingang, überall bewaffnete ja, Soldaten, hätte ich fast gesagt, nee, Beamte, aber sahen aus wie Soldaten. Ja. Das war beeindruckend.
Also man kann sagen, richtiger Hochsicherheitsprozess, der da stattgefunden hat, den man wahrscheinlich sonst nur kennt, wenn Terrorist oder sowas vor Gericht ist, der vielleicht irgendwie einen Mord oder einen Anschlag begangen hat.
Ja, also es war wirklich so eine Absicherung, wie man es im politischen Verfahren hat, wie du sagst, oder halt ein Verfahren, wo dann ja, es um organisierte Kriminalität im größeren Stil geht. Und so war es dann hier ja auch, ja, und ja, war schon ein mulmiges Gefühl, vor so einer Kulisse zu verteidigen.
Ja, ich stelle mir das ziemlich beeindruckend, ziemlich imposant vor. Also, wie fühlt sich das an, so im Gerichtssaal, wenn du da als Verteidiger stehst und da ist eine ganze Eskorte von GSG-9-Beamten in diesem Saal mit ständig der Maschinenpistole im Anschlag und quasi bereit, jederzeit zu schießen, falls da irgendetwas passieren sollte.
Ja, wie gesagt, schon mulmig, ja, aber irgendwann blendest du das auch aus. Also bei mir ist das ja so, ich bin dann wie im Arbeitsmodus. Ja. Ich habe ja früher Basketball gespielt, ja, ich sehe das echt immer ähnlich. Ja. Da warst dann auch im Tunnel, hast dein Spiel gespielt, Spaß gehabt, ja, und so sehe ich es hier auch. Ja. Es ist natürlich kein Spiel, ja, ich spiele nicht mit dem Leben meiner Mandanten und mit deren Zukunft, aber ich bin im Arbeitsmodus, ich lege meine Robe um, ja, und dann bin ich auf meinem Arbeitsfeld, ja. Das Spielfeld nennen, auf meinem Arbeitsfeld, ja, und bin voll im Arbeitsmodus und blende das total aus, ja.
Also in dem Moment ziehst du quasi die Scheuklappen auf und feuerfrei.
Genau, ja. Mein Sohn hat immer früher gesagt, als ich die Robe mal so angezogen habe, aus Spaß, weil er sehen wollte, wie ich damit aussehe, meinte, die Robe hat was von Batman, ja. Vielleicht hat er auch recht, weil es ist mein Cape, ja. Viele, die mich privat kennen, ja, wissen, dass ich echt ein umgänglicher Mensch bin, würde ich jetzt über mich selber sagen, und sehr, eigentlich auch ein freundlicher und menschenzugekehrter Mensch. Ich habe auch schon mal Freunde mitgenommen zu Gericht, die mal so Verfahren sehen wollten. Ich bin halt tatsächlich vor Gericht ganz anders. Ja. Und ja, es ist halt mein Job. Ja. Und wie ich schon sagte, ich kämpfe für meine Mandanten, und da kämpfe ich auch mit allen legalen Mitteln. Ja. Und wenn es sein muss, gibt es auch Befangenheitsanträge, und wenn es sein muss, gibt es auch mehrere am Tag. Aber es ist auch schön, wenn man mal in freundlicher Kulisse verhandeln kann. Jetzt in Frankfurt zum Beispiel verhandle ich in freundlicher Kulisse. Ich muss mich nicht groß streiten. Es läuft alles, wie es sein soll. Ja, natürlich ist das eine andere Konstellation. Es wird ja jetzt nicht konfrontativ verteidigt. Ja, konfrontativ verteidigt bedeutet ja, dass du komplett dagegen schießt. Ja, dein Ziel ist, auf Freispruch zu gehen. Das ist jetzt natürlich in Frankfurt nicht der Fall. Da sind so viele belastende sonstige Situationen da, dass man natürlich anders verteidigt. Aber auch diese Art von Verteidigung macht Spaß, und es tut auch mal gut, wenn man nicht auf volle Konfrontation geht. Wobei ich natürlich immer bereit bin, auch auf Konfrontation zu gehen. Aber man muss natürlich auch immer das Fingerspitzengefühl haben, wann man das macht und es Sinn macht, und wann man es nicht tut und es Sinn macht. Ja? Weil manchmal führt auch zu viel Konfrontation dazu, dass du das Gericht verärgerst. Ja? Und dann vielleicht nochmal einen Bonus oben drauf kriegt. Das will man natürlich auch nicht, und vermeidet das auch tunlichst. Ja.
Aber bei all der Professionalität, die du dann natürlich an den Tag legst im Prozess, wie fühlt sich das denn an für dich, wenn man dann so einen vermeintlichen Bandenboss gegen solche Vorwürfe verteidigt? Macht das was mit dir?
Ja, das macht nichts mit mir. Also was den Mandanten angeht, sehe ich das so. Ja, ich verteidige nicht die Tat, sondern den Menschen. Ja, das hört man öfter mal von Strafverteidigern den Spruch, dass sie nicht die Tat, sondern Menschen verteidigen. Bei mir hat das aber echt einen anderen Hintergrund. Mein Großvater war auch Anwalt und hat seine Memoiren geschrieben, die ich glücklicherweise habe und lesen durfte. Und da habe ich mir was rauskopiert, vergrößert, tatsächlich als Bild bei mir im Büro an der Wand hängen. Hast du vielleicht auch gesehen hier vorne. Und zwar ein Spruch, den er geschrieben hat, der echt, wo ich mich selber wiedererkannt habe. Und das auch mein Leitsatz ist, was Strafverteidigung angeht. Ne? Und mein Großvater hat geschrieben: Finde immer das Gute im Menschen heraus, dann hast du immer Grund, ihn zu verteidigen. Ja? Und das ist so mein Credo. Ja? Und bisher, ob du es mir glauben möchtest oder nicht, ja, professioneller Abstand, klar. Aber ich habe bis jetzt immer bei den Mandanten, die ich verteidigt habe, immer was Gutes gefunden. Ja. Die meisten waren Familienväter, ja, und haben dann auch im Gefängnis auch ihre Emotionen gezeigt, ja, Familie vermissen etc. Ja, und ich bin jetzt nicht die männliche Mutter Teresa, ja. Ich weiß, dass das alles auch vermeintliche Schwerverbrecher sind. Aber trotzdem sind die auch Familienväter. Ja. Trotzdem haben die auch eine Mutter und einen Vater und eine Familie, die sich Sorgen um die machen. Ja. Und das ist zum Beispiel was Gutes, was man sehen kann. Ja. Und wie ich letztes Mal schon sagte, ja, ich habe einen, oder ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe letztes Mal, aber ich erzähle es einfach jetzt. Ja. Meine Tochter ist immer so angetan, wenn sie manchmal hier mithilft und dann die Karten sieht. Ich habe einen ganz lieben Mandanten im Gefängnis sitzen. Ja, der gehört zu den Mandanten, die die höchste Strafe abgeholt haben, ja, sich abgeholt haben. Und neben denen ich stand, als sie verurteilt worden sind. Ja, der hat knapp 11 Jahre bekommen, ja, sitzt seine Strafe gerade ab. Ja, wir haben zwischendurch mal einen kleinen Erfolg gehabt, wir haben Revision eingelegt. Die Revision wird dann wegen Verfahrensfehler zurückverwiesen ans Landgericht, dort im Ort, wo es verhandelt worden ist. Wurde dann neu verhandelt, dann hat er ein paar Monate weniger Strafe bekommen, aber war jetzt kein großer Erfolg, aber trotzdem, ich meine, Revision, man sagt 2% geht durch, es war so gesehen in der Masse schon ein Erfolg. Und er schreibt mir immer Karten aus dem Gefängnis, also ich kriege eine Karte zu Weihnachten von dem immer, ja, ich kriege eine Karte zu Ostern, ich kriege eine Karte im Sommer, irgendwie hat auch rausbekommen, wenn ich Geburtstag habe, und schreibe die ganz nette Worte, ja. Und ich habe tatsächlich den ersten Brief von ihm, habe ich hier auch liegen. Den habe ich gerahmt, den will ich mal aufhängen bei mir im Büro. Da hat er was gesagt, ja, und da hat er mich auch emotional erwischt, ja. Er hat gesagt, ja, ich habe ja 11 Jahre kassiert, aber für ihn habe ich immer das Gefühl gehabt, dass sie für mich gekämpft haben. Sie haben für mich gekämpft wie eine Löwenmutter um ihre Kinder. Ja, das hat er so reingeschrieben. Das hat mich wirklich berührt und bestätigt mich auch darin, ja, dass ich dann doch nicht alles so falsch mache in der Verteidigung. Ja. Und wie gesagt, wenn man da so ein Schreiben bekommt, da sieht man das. Ja. Und ich bin mir sicher, dass der Mensch, ja, seine Tochter zum Beispiel, will jetzt Jura studieren, hat er mir erzählt. Ja. Die hat das Verfahren auch beeindruckt, will jetzt auch Jura studieren, ja, und ist auf einem guten Weg. Und er versucht seine Tochter jetzt auch aus dem Gefängnis moralisch da zu unterstützen. Ja, habe ich auch gefragt, können die mal ein Praktikum dann später machen? Natürlich kann die Dame ein Praktikum bei mir machen. Das hat auch nichts mit professionellem Abstand, ja oder nein, zu tun. Ich finde, das zeigt ja gerade, dass man irgendwie was Gutes gemacht hat. Ja, ich habe den verteidigt, derjenige weiß, er hat Mist gebaut. Ja, er sitzt seine Strafe ab. Ja, ich meine, es geht ja im Strafrecht um eine Strafvollstreckung, ja, und auch eine Erfindung einer Strafe, ja, nicht um Vergeltung. Es darf eigentlich nicht um Vergeltung gehen. Ja, das hat auch unser Strafrechtsguru Herr Roxin, der jetzt leider vor ein paar Tagen verstorben ist, auch in seinen Lehren immer gesagt, es geht nicht um Vergeltung, ja, aber es geht darum, es vor der Gesellschaft wieder gut zu machen. Und wenn einer seine Haftstrafe absitzt, ja, und sich gut führt, wie er es zum Beispiel tut, und trotz allem immer noch einen positiven Einfluss auf seine Familie draußen hat, dass er seine Tochter beim Jurastudium zumindest moralisch unterstützt, dann finde ich, da hat man auch einen Strafverteidiger auch was Gutes getan, ja, und deswegen, das habe ich viel dazu gequatscht. Aber finde das Gute heraus im Menschen, dann hast du immer Grund, ihn zu verteidigen. Da hat mein Opa mit diesen Worten schon ziemlich recht, finde ich. Ja.
Also ich sag mal, wenn man ja auch hier sich viel mit dem Rechtssystem befasst, ist ja auch ganz oft von dem Wort Resozialisierung die Rede. Dass es halt nicht darum geht, jemand möglichst lang hinter schwedische Gardinen zu stecken, sondern den Menschen irgendwann wieder in die Welt da draußen zu integrieren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass für die jetzt nicht gerade wirklich Wiederholungstäter oder Serientäter sind, dass die doch schon oft geläutert sind, wenn sie denn mal vor Gericht stehen und eine hohe Strafe bekommen und auch irgendwo eine gewisse Buße wahrscheinlich tun. Von daher schlägt dieser Ansatz wahrscheinlich durchaus an. Ja. Aber zu dem Verfahren nochmal zurückzukommen, was wir eben ausführlich schon besprochen haben. Das liegt ja aktuell beim Bundesgerichtshof zur Revision, richtig?
Ja, genau. Das wohl aktualisiert gesagt, lag es dem Bundesgerichtshof zur Revisionsentscheidung vor. Zwischen der letzten Folge und jetzt haben wir leider die Revision zurückbekommen. Sie wurde zurückgewiesen. Das Urteil ist leider rechtskräftig geworden hier vom ersten Sky-CC-Verfahren in Gießen. Aber der BGH hat es dabei auch wieder erneut elegant umschifft, Stellung zur Verwertbarkeit der Daten zu nehmen und hat kein einziges Wort zur Verwertbarkeit der Daten verloren. Wir haben ja nun Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen die Entscheidung beim Bundesverfassungsgericht und werden auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde einlegen. Ja, aber es ist auch krass. Ja. Also der Bundesgerichtshof, der ist so dafür da, ein Urteil auf Rechtsfehler zu überprüfen. So, jetzt haben wir in dem Fall sogar so, dass wir seitenweise, ja, und das habe jetzt nicht nur ich gemacht, ja, der mehr Prozessanwalt in den Instanzen ist, sondern es hat jemand gemacht, der eine Koryphäe ist, ja, der Professor Dr. Graf aus Karlsruhe, ja, einer der renommiertesten Revisionsrechtler in Deutschland, ehemaliger Richter im zweiten Strafsenat, übrigens der gleiche zweite Senat, der jetzt auch hier entschieden hat, weil er auch für Hessen zuständig ist. Also diese Revision hatte Hand und Fuß, ja, und der Herr Graf hat uns auch immer wieder bestätigt und gelobt, den André Miegel und mich in der Verteidigung, weil wir für viele Revisionsgründe auch gesorgt haben in der Verhandlung durch unsere Anträge, die wir gestellt haben, ja, auch hinsichtlich Übersetzung etc. etc. Aber tatsächlich hat sich der BGH hier auch mit der Übersetzung, was auch ein Punkt gewesen wäre, sich damit zu beschäftigen, ja, da wurde teilweise auch falsch übersetzt, das haben wir als Verteidiger angeprangert, hat der BGH kein Wort zu verloren. Ich habe jetzt eine andere Sache, in Marburg beispielsweise, da kam die Revision jetzt zurück, muss in Marburg neu verhandelt werden, weil die Übersetzung falsch war. Obwohl, gut, kann man nicht eins zu eins vergleichen, da ging es darum, dass die Übersetzerin nicht vereidigt war und das auch nicht offengelegt hatte und behauptet hatte, sie wäre vereidigt gewesen, okay. Aber auch da ging es um Übersetzungen. Hier hat der BGH zu einer Übersetzung kein Wort verloren, obwohl wir nachweisen konnten, dass tatsächlich da falsch übersetzt worden ist. Und hat halt auch kein Wort zur Verwertbarkeit verloren, obwohl wir seitenweise dazu geschrieben haben. Ja. Und ich finde, der Bundesgerichtshof, ja, hat für mich immer so eine Qualität gehabt, ja. Oder hat es auch immer noch, also in Zivilsachen, BGH, ja, unumstößlich. Aber in Strafsachen, ja, gerade jetzt in diesen Kryptoverfahren, sehe ich halt, wie der BGH damit umgeht. Ja. Nicht ohne Grund, ja, sind die Revisionen ja prozentual, ja, wie gesagt, wenig erfolgreich. Ich habe jetzt die genauen Statistiken nicht im Kopf, aber ich glaube 2% oder so sind erfolgreich, das wird zurückgewiesen. Hat natürlich auch mit der Menge der Revisionen zu tun, weil viele Anwälte auch einfach so Revisionen einlegen, ja, obwohl die Revision schon von Anfang an keinen Aussicht auf Erfolg hat. Auch das verfremdet natürlich die Statistik. Fakt ist aber, der Bundesgerichtshof, der muss auch für uns, ja, die starke Hand sein, ja, die jedes Urteil auf Rechtsfehler überprüft und auch hier halt schaut, sind die Daten verwertbar oder sind sie nicht. So, es hat in dem Fall der BGH kein Wort dazu verloren. Das habe ich schon in anderen Fällen gehabt, dass der BGH kein Wort verliert dazu. Das finde ich ganz, ganz traurig, ja, und das darf in meinen Augen nicht sein, ja. Und in keinem Fall, nicht nur unseren, hat der BGH bisher zu Sky-CC irgendwelche Stellung genommen und was zur Verwertbarkeit gesagt. Ja. Und ich denke, dass ich da auch für die Staatsanwaltschaften des Landes spreche, weil ich glaube, jeder von uns, ja, hätte endlich mal Gewissheit. Ja. Jetzt zum Beispiel in Frankfurt sagte der Staatsanwalt auch zu mir, Herr Milch, ja, Sie kennen ja das Urteil aus Gießen hinsichtlich Sky-CC, habe ich ihm auch gesagt, ja, kenne ich, klar. Ich habe es ja mitgeführt. Aber wie Sie auch wissen, wurde kein Wort zur Verwertbarkeit verloren. Ja, und hat auch genickt. Ja, und für mich selbst habe ich diesen Nicken entnommen und habe es auch von anderen Staatsanwälten gehört, mit denen auch mal spricht und Kontakt ist, Staatsanwälten gehört. Jeder von uns hätte gerne eine Entscheidung. Ja, ja, ich habe jetzt zuletzt mit einem Staatsanwalt auch in Hessen, aber nicht in Gießen und nicht in Frankfurt, anderer Standort gesprochen und der meinte, ah ja, wenn du, dann sagt er zu mir, er weißte, ich hätte auch gerne eine konkrete Entscheidung. Ja? Wenn es nicht verwertbar ist, dann ist es halt so, das ist nicht verwertbar. Da haben wir wenigstens was, worüber wir hangeln können. Und wenn es verwertbar ist, wissen wir es auch. Ja, dann haben wir Staatsanwalten halt in unseren Augen recht gehabt und die Verteidigung halt nicht. Ja, aber dann haben wir was in der Hand. Ja? Aber bisher hat der BGH da zu Sky-CC überhaupt gar keine Stellung bezogen. Aber ich bin mir sicher, also ohne unnötige Hoffnung, allen laufende Verfahren hier zu machen, aber ich bin mir sicher, dass letzten Endes, das wird aber noch Jahre dauern, der EGMR hier zu Sky-CC auch Stellung beziehen wird. Und zwar in der Form, dass sie sagen werden, naja, war nicht verwertbar, Verletzung gegen ein faires Verfahren, weil der Verteidigung nicht die kompletten Rohdaten offengelegt werden. Und das hat der EGMR ja schon gesagt, wie ich letztes Mal schon zitiert hatte, in der Sache Yalcinkaya gegen die Türkei. Da ging es um BitLock. Ja, es war so ein Messenger-Dienst, der halt damals bei Android und auch im App Store frei runterladbar war. Aber da wurden auch von der türkischen Regierung wohl die Rohdaten nicht rausgegeben. Und da hat ja EGMR generell zur Frage der Einsichtnahme, ja, in welchem Umfang die gewährt werden muss, ganz klar gesagt, ja, das Beweismittel muss überprüfbar sein und die Rohdaten müssen auch einsehbar sein. Und von dieser Rechtsprechung wird der EGMR sicherlich nicht abspringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich übergebe mir Staffelstab, ich rede schon wieder zu lange, es wird eine Doppelfolge, ich habe schon ein Gefühl.
Kann gut sein. Aber was ich dich persönlich da gerade nochmal zu fragen wollte, weil du ja sagst, der BGH hat auch eine Riesenmenge an Revisionen vorliegen. Denkst du aus deiner persönlichen Sicht, es liegt daran, dass da kein Fortschritt passiert, oder hat das vielleicht auch andere Gründe, dass sich vielleicht der Bundesgerichtshof selbst in dieser Thematik zu unsicher ist? Ist es vielleicht auch so ein bisschen der politische Druck zu sagen, hier, wir haben jetzt endlich mal große Fische an der Angel, da wollen wir gar nicht zulassen, dass das irgendwie in Revision geht, dass diese Leute vielleicht doch nochmal freikommen oder eine mildere Strafe erwarten können. Was schätzt du, was ist deine Meinung dazu?
Also ich kann ja nur mutmaßen, auch nur meine Meinung mitteilen, ja. Aber ich sehe es genau so. Also ich sehe es so, dass es ein politisches Ding ist, ja. Es muss auch von oben irgendwo kommen, ja, weil auch alle ganzen Gerichte sich alle gleich verhalten in den Verfahren. Egal, ob du in NRW verteidigst, ob du in Bayern verteidigst, ob du in Hessen verteidigst oder in Niedersachsen, die verhalten sich alle gleich. Ja, wie abgestimmt, wie abgesprochen. Also da wird es schon von den Justizministerien eine Ansage geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und was den BGH angeht, ja, das ist eine politische Entscheidung, ja, und du musst mal überlegen, da möchte sich keiner den Schuh anziehen. Ja. Und ich glaube auch, dass die Politik da auch was gegen hätte, auch die Justizministerien was dagegen hätten, weil es wurden ja Millionen, ja, da kommen wir ja, glaube ich, noch zu, Millionen, ja, an Wertgegenständen, an Geld etc. Beschlagnahmt. Ja. Das müsste man ja zurückgeben. Und da musst du ja überlegen, 75 Euro pro Tag gab es ja, habe ich letztes Mal schon gesagt, für jeden Tag, den du im Knast sitzt, wenn das tatsächlich rauskommen würde, ja, nicht verwertbar. Die Leute müssen freigelassen werden. Es würden sogenannte Streckverfahren, also Wiedergutmachungsverfahren laufen, ja. Wo es um die 75 Euro pro Tag geht, wo es aber auch um andere Schäden angeht, ja, wie Firmenchef, der seine Firma verloren hat. Das sind Milliarden, Millionen, ja, unabhängig davon das Gesicht, was verloren werden würde, wenn man das so entscheiden würde. Ja. Und das ist ja das, was ich immer sage, schon ganz am Anfang gesagt habe. Das habe ich, wo ich mich das erste Mal mit Sky CC befasst habe, da habe ich das schon gesagt, ja. Also ich habe das Gefühl, also wenn es alle nach Recht und Ordnung läuft, ja, dürfte das nicht verwertbar sein. Wenn es eine politische Entscheidung wird, haben sie keine Chance. Ja, das habe ich damals schon gesagt und es bewahrheitet sich leider immer mehr. Und wie gesagt, wenn es da eine Entscheidung geben würde, dann wird sie auf europäischer Ebene gefällt werden. Und an den EGMR, an den glaube ich noch. Ja, die werden noch nicht von ihrer bisherigen Rechtsprechung abweichen, wie gesagt.
Also letzten Endes ist es auch so ein bisschen vom BGH oder auch von der Politik ein Spiel auf Zeit, weil wenn es der EGMR wirklich dann mal so entscheidet zugunsten der Mandanten, dann ist das Ganze ja so oder so gestaltet, dass es in Revision geht und dass ja beschlagnahmte Gelder zurückgezahlt werden müssten etc. pp.
Ja, also Spiel auf Zeit, das umschreibt das ehrlich gesagt sehr gut. Du musst dir ja vorstellen, ja, wir haben die ganzen Verfahren überall hier in Deutschland. Ne? Und die Gerichte machen ja Druck. Und dann haben wir damals ganz am Anfang die BGH-Beschlüsse zu EncroChat nicht verwertbar etc. Dann kam ja die EuGH-Entscheidung, die ja, wie ich ja schon sagte, gar nicht so schlecht ist und das LG Berlin ja, wie gesagt, jetzt auch richtig subsumiert hat. Aber Fakt ist, dass immer Druck gemacht worden ist. Also ich kann mich erinnern, in ein Verfahren, also das war ausdrücklich nicht Gießen, ausdrücklich nicht Frankfurt, also nicht die beiden Verfahren, die ich jetzt gerade genannt hatte. Aber da hat ein Präsident eines Landgerichtes die Verhandlungsführung geführt, älterer Mann, ganz knallharter, ja, also Hardliner. Und ich kann mich erinnern, da saßen wir in der Verhandlung drin und dann sagt er zu meinem, also nicht zu meinem Mann, dann werden ja mehrere Leute angeklagt, ja, sagt er zu denen, Verwertbarkeit mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken, ja. Und Sie können sich jetzt überlegen, ohne Deal 13 Jahre, mit Deal 11 Jahre. Die Entscheidung haben Sie jetzt. Also kam ja schon der Nötigung gleich. Aber warum ich das erzähle? Ich erzähle das deshalb, weil auf die Leute wird Druck aufgebaut, ja. Die sehen ja momentan keine Entwicklung hinsichtlich der Frage der Verwertbarkeit. Dann haben sie natürlich auch Angst, da weiter zu kämpfen. Ein paar waren mutig zu Anfang, ein paar waren ängstlich. Mittlerweile sind alle ängstlich, ja. Und da werden Verständigungen gemacht. Und halt nicht nur in den Fällen, ja, wo keine Ahnung, noch andere Beweise offen liegen, ja, wo auch Handys gefunden worden sind, Drogen gefunden worden sind, etc., sondern auch in den Fällen, wo es halt nur Chats gibt. Ja, da werden die Leute auch verständigungsbereit und überlegen sich, okay, gut, wenn ich jetzt Revision anlege, dauert mindestens ein Jahr. Verfassungsbeschwerde, nochmal ein Jahr. Bis der EGMR darüber entschieden hat, 4 Jahre. Ich meine, bei Yachin Kaya, wann war das? Ja, vorletztes Jahr war das Urteil, die Sache war aus 2018 oder so. Ja, kann man sich ja hochrechnen. Also 5 Jahre hat der Spaß gedauert. Bis dahin ist derjenige, wenn er einen Deal abschließt, schon raus. Ja, wenn du jetzt eine Haftstrafe hast, keine Ahnung, nehmen wir mal als Beispiel 9 Jahre, kann man ganz gut rechnen. Ja. Gute Führung, ja, wenn du nicht vorbestraft bist, dann bist du nach 2/3 draußen. Das heißt, wenn du jetzt einen Deal machst, 9 Jahre, bist du nach 6 Jahren draußen. Untersuchungshaft, bis der Prozess beginnt, hast du vielleicht schon sogar 1,5, 2 Jahre gesessen. Ja, und dann überlegst du dir, okay, komm, Schlussstrich für mein Leben, ich ändere mein Leben jetzt, ich möchte jetzt auf den richtigen Weg kommen, dann mache ich jetzt den Deal, der Kampf bringt eh nichts mehr. Ja, und wenn ich Glück habe, verlässt ja die Frau oder nicht, die Kinder verlassen einen nicht, etc. Ja, und das ist ja der Gedanke der Angeklagten. Ich kriege das ja immer live mit, weil die mit mir dann über solche Sachen sprechen, ob sie es machen sollen oder nicht machen sollen. Und das ist definitiv, um auf deine Frage zu beantworten, ein Spiel auf Zeit, ja.
Wahrscheinlich ist das dann halt auch für einen Mandanten ein Abwägen. Was macht jetzt mehr Sinn? Kämpfe ich hier für meine Rechte? Oder weiß ich halt wirklich, okay, irgendwas ist an der Geschichte dran, ich habe Mist gebaut, ich nehme jetzt halt einen Deal und bin dann halt nach so und so vielen Jahren draußen und erspare mir halt womöglich dann doch die volle Strafe, weil es vielleicht hintenrum in die Hose geht.
Ja, wie ich sagte, ja, oft ist es ja so, sagt ja letztes Mal, die Leute wissen ja, dass sie Mist gebaut haben. Ja, und der Anwalt ist ja dann dafür da, im Idealfall ein gutes Ergebnis rauszuholen. Ja. Es gibt ja welche, die wissen, dass sie Mist gebaut haben, unabhängig der Frage der Verwertbarkeit. Ja. Aber es gibt ja auch viele, die sagen hier, die Nachrichten habe ich nicht geschrieben. Die gibt es ja auch, ja. Aber wahrscheinlich diejenigen, die es wissen, ja, die sind auch verhandlungsbereiter. Aber insgesamt ist das ein Spiel auf Zeit.
So, wir machen an der Stelle jetzt nochmal einen Sprung in der Zeitleiste, um quasi nochmal aufzudröseln, wie das Ganze mit Sky ECC begonnen hat. Und zwar haben französische Ermittler im Juni 2019 damit begonnen, verschlüsselte Nachrichten von Sky ECC abzufangen. Und der richtige Durchbruch, der gelang dann niederländischen Technikern, die herausfanden, wie man die Plattform entschlüsselt. Und das hat dann ab Februar 2021 dazu geführt, dass Nachrichten aus Sky ECC-Chats live abgefangen und unmittelbar entschlüsselt werden konnten.
Ja, genau. Vom 18. Dezember 2020 bis zum 9. März 2021 führten die Strafverfolgungsbehörden dann die Operation Argus durch. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, passenderweise benannt nach dem mythologischen griechischen Riesen Argus Panoptes, was so viel wie das oder wie so viel wie der Allessehende bedeutet. Ja. Argus Panoptes war nach der griechischen Mythologie ein riesiges Ungeheuer mit Hunderten von Augen am ganzen Leib verteilt, sodass er in alle Richtungen schauen konnte. Ja, zumal immer nur ein Augenpaar zu einer gegebenen Zeit schlief, wie es die Mythologie sagt. Auf jeden Fall ein kreativer Name für eine Operation, die diesem Namen auch gerecht geworden ist, denn es wurden ja 1 Milliarde von Nachrichten live überwacht. Außerdem zeigt der Name meines Erachtens, was die Behörden weltweit gerne möchten, nämlich alles zu sehen. Die totale Kontrolle über das Internet und die digitale Kommunikation. Jetzt weiß ich natürlich, das klingt erstmal total nach Verschwörungstheorie, ja, muss man ja aufpassen heutzutage. Aber in diese Richtung bewegt sich unsere Welt tatsächlich. Ja, und das ist auch was, von dem wir warnen oder die Augen öffnen wollen mit dem Podcast. Ja. Was auch Äußerungen der Europol-Chefin de Boll und unseres Noch-Kanzlers Scholz sowie das Vorhaben der EU zur anlasslosen Chatkontrolle bestätigen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal.
Korrekt. Die französische, belgische und niederländische Polizei hat dann am 9. März 2021 einen Aktionstag gegen Sky-ECC-Nutzer gestartet und führte dementsprechend in allen drei Ländern zahlreiche Festnahmen durch. Es gab massiv viele Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Und das war eine Polizeiaktion in einem zuvor noch nie dagewesenen Ausmaß. An diesem Tag lassen Ermittler zahlreiche Banden hochgehen, die Sky-ECC genutzt haben, um dementsprechend kriminelle Geschäfte zu organisieren, um Drogengeschäfte abzuwickeln, Morde abzuwickeln etc. Und in ganz Europa sind damals Spezialeinheiten ausgerückt, um zu Razzien zu den entsprechenden Banden zu gehen. Und Sky-ECC, das hat quasi an diesem Tag aufgehört zu existieren. Und gerade mal drei Tage später haben dann US-Staatsanwälte den kanadischen CEO von Sky Global, also Jean-François Ibe, und einen ehemaligen Telefonhändler, Thomas Herdman, wegen organisierter Kriminalität und wissentlicher Förderung des Imports und Vertriebs von Drogen sowie des Verkaufs verschlüsselter Kommunikationsgeräte angeklagt. Ihre Fälle, die wurden jedoch bisher nicht vor Gericht verhandelt. Zugleich hat das FBI damals die Website von Sky Global beschlagnahmt. Und wenn man auf die Seite geht, ist seitdem dort das FBI-Logo zu sehen.
Ja, das Verrückte ist, dass in einem mir hier vorliegenden niederländischen Gerichtsdokument zufolge ein niederländischer Richter zuvor im Jahr 2019 eine Anordnung zur Beschlagnahme vollständiger Kopien der Sky-ECC-Server abgelehnt hat, da, so seine Begründung, Zitat, nicht festgestellt werden konnte, dass die Benutzer von Sky-ECC das System ausschließlich für illegale Zwecke verwendet hätten. Da kein konkreter Verdacht gegen einzelne Nutzer vorliege, sei eine uneingeschränkte Erlaubnis zur Durchsuchung der Nachrichten aller Nutzer von Sky-ECC zu weitgehend, befand der Richter, Zitat Ende. Dennoch ist den niederländischen Behörden dann erfolgreich gelungen, die Ablehnung ihres Antrags auf Kopie der Sky-ECC-Server durch den Amsterdamer Untersuchungsrichter im Jahr 2018 zu umgehen, indem sie sich dieselbe Genehmigung holten, die ihnen an anderer Stelle verweigert worden war, aber dann in Frankreich.
Also, man muss sich das mal vor Augen halten. Es wurden 1 Milliarde Nachrichten abgefangen. Ich habe dazu auch ein Artikel gefunden im Netz auf brusseltimes.com und laut der belgischen Polizei heißt es dort, würde das Lesen der abgefangenen Nachrichten von Sky-ECC, und ich rede jetzt wirklich allein nur vom Lesen, 685 Jahre dauern. Wir verlinken euch den Artikel auch unten in der Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr es euch gerne mal durchlesen. Der ist vom 12. März 2021. Und da findet ihr so ein paar Informationen, die damals zu dem Zeitpunkt aktuell waren.
Ja, das muss man sich mal über Zunge zergehen lassen, oder? 685 Jahre. Deshalb wurden auch diese Nachrichten niemals von Polizeibeamten gelesen und ausgewertet, wie es immer behauptet wird. Ja? Wir kriegen ja immer wieder aufgetischt, ja, dass diese Nachrichten von Polizeibeamten persönlich ausgewertet worden sind. Ja? Also ich habe ja von vornherein vermutet, ja, und wiederholt es auch immer wieder, dass hier künstliche Intelligenz eingesetzt worden ist. Auch für die erste Vorauswahl, ja, der Nachrichten, sowie später auch für die Kreuztreffer. Ich kann mich in einem Fall erinnern, in dem ein BKA-Beamter auf Nachfrage der Polizei schilderte, wie man dem Verdächtigen auf die Schliche gekommen ist. Ja. Also ich erinnere mich noch, in den Sky-CC-Chats war so eine außergewöhnliche Philipp Patek, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Philipp Patek-Uhr, zu sehen, ja, da waren so ein paar markante Kratzer, ja, an der Krone und links auch nochmal, auf jeden Fall unübersehbar, ein paar markante Kratzer, ja, und der Polizist gab dann auf Nachfrage an, dass man im Polizeisystem rein zufällig dann ein Bild einer solchen Uhr mit genau den Kratzern, die später gestohlen gemeldet worden ist, gefunden hat. Also da war eine Uhr, wie gesagt, die gleichen Kratzer drauf, genau in den Stellen, die wurde später, ja, also nach diesen Chats, nach dem Zeitraum dieser Chats bei der Polizei gestohlen gemeldet und deswegen war von dieser Uhr auch ein Foto im Polizeisystem. Ja. Und man hat mal geschaut, oh, okay, wir hatten diese Anzeige des Diebstahls gestellt. Ja, das war dann der in das gleiche jetzt Beschuldigte dann auch nochmal passenderweise, ja. Und somit wurde er dadurch verdächtigt und somit starteten die Ermittlungen gegen diesen.
Also sicherlich mit einem großen Augenzwinkern ist das Ganze rein durch Kommissar Zufall entstanden, oder?
Ja, ganz klar. Ja, so wird es auf jeden Fall behauptet. Und jetzt kommt immer mehr zutage, dass die naheliegende Theorie, dass die künstliche Intelligenz tatsächlich genutzt worden ist, auch tatsächlich die naheliegendere Theorie ist. Ne? Die niederländische Polizei hat wohl eine KI-Software namens ChatX entwickelt, um abgefangene Nachrichten abzurufen und zu analysieren. Ja, das hat der niederländische Anwalt Yehudi Moskowitz oder Moschkowitz zutage gebracht. Ja, er gibt an, dass diese Software ChatX ja auf künstlicher Intelligenz basieren würde und Millionen abgefangener Nachrichten zunächst nach Schlüsselwörtern durchsucht worden wären, ja, die zunächst mit Bedrohung für das Leben in Verbindung standen, ja, so Mord, Totschlag, solche Sachen, ja, das wären die Keywords gewesen und da wurde dann die KI mit einem Prompt gefüttert und hat dann danach wohl gesucht, ja, und später wurden dann wohl auch Chatnachrichten mit Bezug auf Geldwäsche und andere Verbrechen automatisch identifiziert. Und ChatX hatte wohl auch den Zugriff auf Metadaten, darunter den Standort, von dem eine Nachricht gesendet wurde, die IMEI-Nummer, die sogenannte International Mobile Equipment Identity, das ist eine eindeutige Identifikationsnummer für jedes Mobiltelefon, sowie den APN-Namen, Access Point Name, und die IMSI, eine eindeutige Identifikationsnummer für jede SIM-Karte, beinhaltet. Ja. Und meiner Meinung nach, ja, würde der Einsatz von KI auch das Phänomen in den Sky-Nachrichten erklären, dass es immer wieder doppelte und dreifache Nachrichten gibt, ja, wie ich ja auch schon in der Folge 1 so ausgeführt hatte. Ja, oder mehrere Nachrichten innerhalb von einer Sekunde. Ja. Ich habe ja einen Fall gehabt, ja, da wurden 13 Nachrichten, verschiedene Nachrichten innerhalb der gleichen Sekunde geschickt vom gleichen User. Das ist ja schlichtweg unmöglich. Ja. So wie fehlende Zeitstempel, einseitige Kommunikation, hatte ich auch schon angesprochen, ja. Oder plötzlich Nachrichten, die überhaupt nicht zum Kontext passten, ja. Plötzlich wurde über Steaks gesprochen, ja, beispielsweise. Also es passte überhaupt nicht in den vorigen Kontext, ja. Und bei künstlicher Intelligenz ist ja das Problem oder das Phänomen der sogenannten Halluzinationen bekannt, ja. Zumindest bei den älteren KI-Engines. Die KI-Halluzinationen, das zu erklären, das sind Fehler, bei denen eine KI falsche oder erfundene Informationen ausgibt, ja. Und zwar, weil sie für die KI erstmal überzeugend klingen, ja. Das passiert, weil die KI Muster und Zusammenhänge in Daten erkennt, aber nicht wirklich versteht, ob etwas wahr oder falsch ist. Besonders bei Text- und Bild-KIs kann es dann vorkommen, dass sie Antworten oder Bilder generieren, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ja? Und ich meine, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, ja, muss meine Hypothese dann auch noch Bestand haben, die ich immer wieder vor Gericht aufstelle, ja, dass halt dieses Phänomen der doppelten Dreifachnachrichten, der Selbstgespräche und wie gesagt Zeitstempel, die fehlen, und vor allen Dingen Nachrichten, die gar nicht in den Kontext passen, dann tatsächlich auch damit zu tun haben, dass die KI eingesetzt worden ist. Aber das ist auch wieder so ein Punkt. Ja, ich hatte es ja schon oft gesagt, wir kriegen diese Excel-Tabellen. Ja, die wurden halt wohl über diesen Middle-Server abgefangen, Middle-Server-Angriff abgefangen. Aber wir kriegen sonst keine Informationen, ja, wie die Daten danach gelagert worden sind, wie die Daten ausgewertet worden sind, nichts dazu. Ja. Und es ist nur Kollegen zu verdanken, wie jetzt auch hier dem Kollegen Yehudi Moschkowitz aus Holland, die sich engagieren und dann solche Sachen aufdecken. Und das ist wohl auch durch Zufall aufgedeckt worden während einer Verhandlung. Vielleicht können wir auch da dann den Link noch reinstellen. Da gibt es auch einen Link zu, mehrere Links im Internet zu dieser Entdeckung von dem Herrn Moschkowitz. Ja, ich habe auch schon persönlich mit dem mal gesprochen. Das ist wirklich ganz, ganz interessant gewesen. Aber die Links, wie gesagt, die können wir hier unten reinstellen.
Das packen wir auf jeden Fall für unsere Zuhörer drunter.
Sehr gut.
Kurz off-topic zu SkyECC, wo du das jetzt mit dieser Chat-KI ansprichst. Was mir da persönlich gerade Bauchschmerzen macht, ist, wenn wir das Ganze jetzt gerade mal so ein bisschen auf unsere Bürger in den sozialen Netzwerken projizieren, weil wir haben ja jetzt oft mit dieser Hasskriminalität in Anführungsstrichen zu tun, wo es ja auch schon zweifelhaft ist, nach welchen rechtlichen Kriterien das Ganze gemacht wird, weil einen offiziellen Paragraphen zu Hassrede gibt es ja eigentlich nicht. Was mir da gerade ein bisschen Bauchschmerzen macht, hinsichtlich auch dessen, dass es ja Plattformen gibt, wo man ja teilweise Anzeigen stellen kann, um auch so ein bisschen Geld damit zu verdienen, sage ich mal, mit solchen kleinen Delikten, macht es mir gerade ziemliche Bauchschmerzen, dass da womöglich auch eine KI dahinter steckt, die permanent quasi Social-Media-Plattformen nach entsprechenden Schlagwörtern filtert, um dann dementsprechend den Post Nummer 1247 rauszusuchen und da ein Verfahren einzuleiten. Das finde ich schon kritisch.
Definitiv. Also da bin ich vollkommen bei dir und das haben wir ja schon. Ja. Und da müssen wir nicht weit gucken nach Amerika oder nach China. Das haben wir in Deutschland ja auch schon. Ja. Aber dazu will ich jetzt heute nicht zu weit ausholen. Wenn wir vielleicht nächstes Mal über die anlasslose Chatkontrolle sprechen, können wir auch gerne hier zu den momentanen Möglichkeiten, ja, oder die auch genutzt werden, ja, Stichwort Hass und Hetze im Netz und so weiter, auch da nochmal drüber sprechen, was momentan genutzt wird. Und wir haben ja auch noch ein Thema vor, in der übernächsten Folge höchstwahrscheinlich, wo es dann auch um Datenschutz geht, Stichwort USA und auch Deutschland. Da wollen wir aber erstmal abwarten. Wir nehmen ja heute am Samstag, den 22. Februar auf. Morgen haben wir die große Bundestagswahl. Mal gespannt, in welche Richtung sich auch unser Land hier bewegen wird. Wir hoffen nicht in die falsche.
Richtig. Genau.
Ja.
Harren wir mal der Dinge.
Genau.
Aber nochmal zusammengefasst zu Sky ECC. Es waren also drei Nationen beteiligt, die Niederlande, Belgien und Frankreich, die damals gegen Sky ECC ermittelt haben. Und nachdem die Niederländer 2018 an der Überwachung der Server in Frankreich gescheitert waren, erlaubte dann ein französischer Richter die Überwachung ab Juni 2019. Die Niederländer haben sich dann dieser französischen Überwachung angeschlossen, obwohl ihnen ihre eigene Überwachung auf nationaler Ebene zuvor untersagt worden war. Das muss man sich schon mal reinziehen. Und Europol hat diese Massenüberwachung dann damit begründet, dass Sky ECC für illegale Geschäfte genutzt worden sei. Das heißt, bei Europol wurde einfach davon ausgegangen, dass alle Menschen, die ein Sky ECC-Handy hatten, das sehr teuer war, das muss man noch dazu sagen, dass all diese Nutzer Kriminelle waren automatisch. Es gab, wie vorhin gesagt, 170.000 Sky ECC-Nutzer. Und davon soll jeder ernsthaft kriminell gewesen sein. Das finde ich ein bisschen zweifelhaft.
Ja, das Problem ist, dass werden nur die vermeintlich schlechten Menschen halt diese Software genutzt haben, herausgestellt. Ja. Unter den Tisch gefallen lassen wird hier aber die Tatsache, dass auch prominente Schauspieler, Wirtschaftsbosse etc. dieses Produkt ebenfalls verwendet haben. Ne? Aber da musst du überlegen, Chats, Fotos, Videos, 1 Milliarde Nachrichten, die abgefangen worden sind und entschlüsselt worden sind, ja, eine Massenüberwachung. Ja, und aus meiner Sicht stehen diese ganz massiven rechtsstaatlichen Bedenken gegen die Verwendung, auch die Verwertung dieser Daten als Beweismittel hier auf jeden Fall entgegen.
Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, in Bezug auf Sky ECC gibt es bisher keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, Ermittler haben hunderte Festnahmen durchgeführt und konnten nach eigener Aussage dadurch zahlreiche Verbrechen vereiteln. Und allein in Deutschland wurden im Zusammenhang mit diesem Sky ECC 680 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich persönlich habe im Netz nochmal herausgefunden, dass die Operation gegen verschlüsselte Netzwerke wie Sky ECC und EncroChat europaweit zur Festnahme von über 10.000 Personen geführt haben, dass dabei rund 250 Tonnen Drogen sichergestellt wurden und Bargeldbestände im Wert von mehr als 600 Millionen Euro sichergestellt wurden, sowie auch hunderte von Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen und Luxusartikeln, wie zum Beispiel die Uhr, die du vorhin angesprochen hast. An der Stelle vielleicht noch ein Shoutout an unseren Uhrenexperten André Miegel. Der kann was zu der Marke von vorhin ganz bestimmt sagen.
Der kennt sich aus, das stimmt, ja.
Und an dieser Stelle muss man wirklich sagen, aus Sicht der Behörden, das war eine erfolgreiche Aktion.
Ja, das sicherlich, ja. Und würden die rechtlichen Bedenken nicht bestehen, die uns unbescholtenen Bürger betreffen, ja, zu dem wir schon Folge 1 noch heute ausgeführt haben, ja, könnte man das unterschreiben, aber die bestehen halt, ja. Und Ich finde, eine Demokratie, ja, die muss auch so stark sein, sich einzugestehen, wenn was nicht sauber gelaufen ist. Ja. Aber wie gesagt, wird dann wohl eher zum Politikum. Ja. Und der Fall von SkyCC, der könnte zudem auch der Anfang vom Ende der verschlüsselten Kommunikation darstellen. Ja. Das wäre jetzt auch unsere Arbeitshypothese, unsere Frage, die wir heute der Folge übergestellt haben. Ne? Das hatte ich auch angekündigt, dazu noch was zu sagen. Ne? Denn die Europol-Chefin de Boll, die will einfach noch mehr. Ja, auch Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram oder Signal sollen für Ermittler zugänglich sein. Und der ZDF-Reportage zu SkyCC, ja, die wir schon öfter genannt haben, da sagte sie ganz klar dazu, und da musste ich mal festhalten, Zitat, ich bitte nicht um die Hintertür, niemand verlangt eine Hintertür, wir wollen vorne, durch die Haustür, Zitat Ende. Ja. Und genau deshalb betrifft halt SkyCC, ja, und der SkyCC-Hack wieder alle Bürger und nicht nur Kriminelle, wenn zukünftig unser aller privater Kommunikation betroffen ist. Ja. Denn de Boll will Anbieter von Diensten zur Herausgabe jener Informationen zwingen, ja, die, Zitat, wir für unsere Ermittlungen brauchen, Zitat Ende. Ja. Und dieser Ruf nach einer technischen Hintertür wird auch von IT-Sicherheitsexperten kritisiert. Er sei schlicht nicht umsetzbar, ohne die IT-Sicherheit aller Nutzer gleichermaßen zu gefährden.
Ja, weil man muss sich mal vorstellen, in dem Moment, wo so eine technische Hintertür eingebaut wird, gibt es immer böse Jungs, die herausfinden, wie man das Ganze knacken kann. Und dann wird es kritisch, weil dann stehen sämtlichste Nutzerdaten, Chatverläufe und Bilder, die ihr euch irgendwie in WhatsApp hin und her schickt, die stehen auf einmal im Netz. Und da sind vielleicht auch mal Bilder dabei, die ihr nur mit eurem Partner oder eurer Partnerin teilt zum Beispiel. Also das ist sehr, sehr kritisch zu sehen, in welche Richtung das geht. Und es passt natürlich, wie wir eigentlich eben schon gesagt haben, passt diese Sammelwut von Daten auch aktuell in die politische Entwicklung rein. Denn erst 2 Wochen, bevor wir gerade hier diesen Podcast aufnehmen, hat unser aktueller Bundeskanzler Olaf Scholz noch nach dem Attentat von München im ZDF Folgendes geäußert. Wir blenden euch das jetzt an dieser Stelle ein.
Aus meiner Sicht müssen wir innere Sicherheit deshalb mit größter Priorität behandeln. Wir haben wegen dieser Dinge viele Gesetze geändert und einige liegen noch zur Beratung an. Zum Beispiel, dass wir nach solcher Art von Tätern einfacher im Netz suchen können. Auf Verdacht gewissermaßen. Das Gesetz liegt noch im Bundesrat, aber es wird bald kommen und dann wird die Polizei diese zusätzliche Möglichkeit haben. Weil ich finde, wir dürfen nichts unversucht lassen, solchen Personen vorher auf die Schliche zu kommen, bevor sie solche Taten tun. Das Problem ist ja, dass wir nicht in jeden reingucken können, aber manche äußern sich ja so, dass man was merkt und dann muss Alarm geschlagen werden können und wir hinterhergehen können. Da bin ich sehr dafür und da darf uns der Datenschutz dann auch nicht dran hindern.
Das muss man sich mal an der Stelle auf der Zunge zergehen lassen. Zitat, dass wir nach solcher Art von Tätern einfacher im Netz suchen können. Auf Verdacht gewissermaßen. Wir dürfen nichts unversucht lassen, solchen Personen auf die Schliche zu kommen, bevor sie solche Taten tun. Das Problem ist, dass wir nicht in jeden reingucken können. Aber manche äußern sich ja so, dass man was merkt. Und dann muss Alarm geschlagen werden. Und daran darf uns der Datenschutz nicht hindern. Zitat Ende. Andreas, was sagst du dazu? Ja,
also das muss man wirklich über Zunge zergehen lassen. Und war es nicht so, dass zum Beispiel der Magdeburger Attentäter, ja, den Behörden bereits durch seine islamkritischen und rechtsextremen Äußerungen bekannt gewesen ist, ja, und in der Vergangenheit schon mehrfach Drohungen gegen deutsche Bürger ausgesprochen hat, ja? Ich meine, das war ja bekannt. Ja, und trotz dieser Warnsignale wurden von den Behörden aber nicht als potenzielle Gefahr oder Gefährder eingestuft, ja. Was hilft denn dann Vorratsdatenspeicherung oder künstliche Intelligenz? Ja, soll die künstliche Intelligenz dann zukünftig bestimmen, wer als Terrorist oder kriminell eingeschätzt wird? Unter welchen Parametern soll das denn laufen? Ja? Es ist traurig zu sehen, wie solche Vorfälle von der Politik instrumentalisiert werden, um Gesetzesvorlagen durchzupeitschen, ja, die letztendlich in die Grundfreiheiten aller extrem eingreifen. Ja? Und da soll mich bitte keiner falsch verstehen. Das ist grausam. Ja? Ich habe auch Angst vor der Entwicklung momentan, ja, was hier los ist. Keine Frage. Ja, aber die Angst darf niemals so groß werden, dass wir unsere Freiheit aufgeben. Ja? Und unsere Freiheit ist halt auch die Freiheit, wie mit unseren Daten, wie mit unseren Persönlichkeitsrechten etc. umgegangen wird. Ja? Und wenn wir das zulassen, ja, dass wir hier eine anlasslose Chatkontrolle haben, zu dem wir ja in der nächsten Folge dann kommen, dass wir eine KI-Software haben, die es ja auch schon gibt, ja, das Internet durchforstet nach Schlagwörtern, dass Politiker, die sich über Beleidigung ärgern, und ich rede jetzt wirklich nur von normalen Beleidigungen, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Morddrohungen oder Beleidigung der Familie, das soll auch verfolgt werden, ja, aber den Trend, den wir haben, den letztes Mal schon besprochen haben, dass wegen irgendein Meme, ja, da Ermittlungsverfahren laufen, gegen Bürger Hausdurchsuchungen durchgeführt werden, ja, das ist eine Welt, in der ich so nicht leben möchte, ja, also. Und da hat letztens eine, wir haben ja echt viele Zuschriften gekriegt, hier an der Stelle nochmal danke dafür, ja. Und da gab es eine Zuschrift, die fand ich ganz gut, wie die das gesagt hat. Und zwar hat sie gesagt, ja, danke für euren Podcast. Ja, wir möchten alle nicht irgendwann aufwachen in einer Welt, in der wir nicht leben wollen. Ja, und wir wollen halt nicht in einer Welt wie 1984, ja, dem Roman, irgendwann aufwachen im totalen Überwachungsstaat. Ja. Und damit das nicht passiert, ja, muss man halt schon gegen die Anfänge kämpfen. Ja, während den Anfängen. Ja, und da sind wir jetzt gerade. Wir sind an den Anfängen, ja, und ich finde, es soll eingesetzt werden, wenn es begründeten Tatverdacht gibt, ja, keine Frage, ja, dafür müssen die Techniken genutzt werden, die Verfolgungsbehörden, die Strafverfolgungsbehörden dürfen nicht abgehängt werden, hundertprozentig, ja, wenn die Verdachtsmomente haben, nutzt die Technik, ja, aber es kann nicht sein, dass ohne jeglichen Anfangsverdacht auch unbescholtene Bürger kontrolliert werden, ja, und das ist eine Entwicklung, die sollte eigentlich jedem Angst machen. Ja.
Also, ich sehe es auch so, mit dem Einsatz von KI. Eine KI ist gut, aber die ist nie perfekt. Klar, auch Menschen machen Fehler, aber der Mensch, der Ermittler, der denkt vielleicht eher noch mal ein bisschen darüber nach, ob er gegen die Person, gegen die er da jetzt einen Verdacht hegt, wirklich Ermittlungen einleitet, als eine KI, die das vielleicht anhand festgeschriebener Regeln macht. Und ich will es mir nicht ausmalen, wie traumatisierend diese Situation für einen Menschen ist, bei dem morgens um 6 die Polizei, vielleicht auch teilweise vermummt, klingelt und mit einer Hausdurchsuchung ankommt. Ich will mir diese Situation nicht ausmalen. Und klar, das kann dann auch sich als Versehen herausstellen, aber wollen wir es wirklich dazu kommen lassen, dass diese Situationen in größerer Zahl entstehen? Weil, okay, dann setzen wir diese KI ein, aber dann müssen wir auch mit den Folgen leben. Und ich finde die Folgen nicht gut. Ich an der Stelle würde eher bei so Sachen mit Magdeburg zum Beispiel, wo es hinlänglich eigentlich bekannt war, wie der Typ drauf ist, es eher daran festmachen, dass wir wahrscheinlich einen ziemlichen Personalmangel bei den Polizeibehörden haben, einerseits, dass die gar nicht da hinterherkommen. Andererseits auch teilweise Prozesse wahrscheinlich einfach viel zu lange dauern und nicht richtig kommuniziert wird unter den Behörden. Und der dritte Punkt ist natürlich auch, dass unsere Behörden mit vielen Kleinigkeiten einfach komplett überhäuft werden und dadurch natürlich dann der Fokus auch auf wichtige Sachen verloren geht. Nochmal zurück zu unserem Podcast-Thema von heute. Meredith Whittaker, das ist die Präsidentin der Signal-Stiftung, sprich des gleichnamigen Messengers, die warnt, und zwar wird sie wie folgt zitiert: Wenn die EU damit beginne, private Kommunikation zu überwachen, wäre das ein Vorwand für autoritäre Staaten, ähnlich restriktive Gesetze zu erlassen. Und das könnte das Ende echter Online-Privatsphäre bedeuten. Zitat Ende. Zurück zu Sky ECC. Wie gehen denn die Gerichte in Deutschland mit den Beweisen nun um?
Ja, ich habe ja schon bereits in Folge 1 ausgeführt, auch gerade schon mal so ein bisschen. Ich fasse nochmal in Kurzfassung zusammen. Ja, wir bekommen nicht schreibgeschützte Excel-Tabellen vorgelegt mit den Chat-Dateien. Dort sind einseitige Nachrichten beinhaltet, ganz oft. Ja, also keine Kommunikation, sondern einseitige Nachrichten. Oft auch Nachrichten, die gar nicht in den Kontext passen. Wir haben viele Zeitstempel. Ein großes Problem sind Hashwerte, die nicht übereinstimmen, und zwar die Hashwerte, die in den Nachrichten, also so, wenn in der Nachricht ein Foto mitgeschickt wird, dann steht in der Nachricht oben drin, ja, das Bild hat Hashwert so und so. Und es gibt noch einen Medienordner. Und wenn ich auf den Medienordner draufklicke, habe ich da drin dann die Fotos. Und wenn ich den Hashwert von der Mediendatei mit dem Hashwert im Ordner vergleiche, dann stimmen die nicht mehr überein. Ja. Ist auch ein Problem. Witzigerweise, jetzt in aktuelleren Verfahren ist es so, da hast du diesen Medienordner gar nicht mehr. Sondern kriegst du noch eine Excel-Tabelle, wo das Foto einfach so eingeblendet ist, in der Excel-Tabelle, also eingefügt, ja. Und da hast du den Medienordner nicht mehr dabei. Also komplett anders, ja. Ich meine, ich mache das jetzt schon, ja. Ich mache das seit ein paar Jahren, ja, und dann siehst du halt auch wieder. Also diese Excel-Tabelle wurde auf jeden Fall auch wieder modifiziert, ja. Und ich habe ein anderes Verfahren, da habe ich auch mal die Shared Strings ausgewertet von den Excel-Tabellen. Da kannst du gucken, ob da Veränderungen vorgenommen worden sind. Du siehst halt nicht, welche Veränderungen, aber siehst, wann Veränderungen vorgenommen worden sind. Da konnte ich halt sehen, dass nach dem Zeitpunkt, ja, als diese Excel-Tabellen bei den Behörden gelandet worden sind, Veränderungen in der Tabelle vorgenommen worden sind, ja. Bin mal gespannt, was in dem Verfahren mir jetzt vorgetragen wird, ja. Ganz frisches Verfahren, da werde ich das noch vortragen, beziehungsweise ich habe es schon vorgetragen, aber noch keine Rückmeldung erhalten. Ja, insgesamt ist es so, ja, dass die Gerichte sich darüber nicht scheren, ja. Die gehen im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung davon aus, dass die in Frankreich erlangten Daten nach französischem Recht rechtmäßig erlangt worden sind, ja, und hiernach auch dann in Deutschland verwertbar sind, ja. Und dabei werden der Verteidigung europaweit nur die nicht schreibgeschützten Excel-Tabellen, wie gesagt, mit den vermeintlichen Chat-Inhalten vorgelegt, ja. Keine Originaldaten, ja. Also Originaldaten wären ja in Form eines Codes, ja, und nicht aufbereitet in einer Excel-Tabelle. Jedenfalls eine digital-forensische Überprüfung ist so überhaupt nicht möglich. Ja. Man kann die Authentizität und auch die Integrität der Daten so gar nicht nachverfolgen. Ja. Aber dabei gibt es digital-forensische Mindeststandards. Ja. Es gibt sogar eine ISO dazu. Ja. Und die ISO IEC 27037 aus 2012, ja, ist eine internationale Norm. Die gibt es seit 2012 schon. Also nichts Neues. Ja, das sind auch Sachen, da müssen sich die Gerichte mit auseinandersetzen. Ja. Und diese ISO-Norm, die befasst sich mit der Identifikation, Erfassung, Sicherstellung und Erstbewertung digitaler Beweismittel. Sie enthält Methoden zur sicheren und nachvollziehbaren Datensicherung, Techniken zur Sicherstellung der Integrität von Daten, zum Beispiel durch Hashwerte. Ja. Die Norm hilft dabei, digitale Beweismittel so zu handhaben, dass sie vor Gericht verwertbar bleiben, indem Integrität, Authentizität und eine nachvollziehbare Beweiskette gewährleistet werden. So habe ich jetzt gerade aus der ISO vorgelesen. Ja. Aber die Gerichte interessiert das überhaupt nicht. Ja. Sie meinen sich hier voll und ganz darauf verlassen zu dürfen, dass die Daten in Frankreich ordnungsgemäß abgefangen worden sind und unverändert nach Deutschland verschickt worden seien. Ja. Was aber schon dadurch widerlegt ist, dass in großen Verfahren alle paar Monate immer wieder Nachlieferungen mit neuen Excel-Tabellen kommen, ja, und die Hashwerte, wie gesagt, der Mediendateien und Zeitstempel der Nachrichten oft nicht stimmen und in vollständigen Nachlieferungen teils anders sind als in den vorherigen Datenlieferungen. Ja. Und auch in den Verfahren, wie ich gerade sagte, früher gab es einen Ordner mit Mediendateien, jetzt in einem neueren Verfahren nicht mehr. Erklär mir das bitte. Kriege ich ja vielleicht auch bald erklärt, ich weiß es nicht, ich glaube es zwar nicht, ja, aber wenn das alles ursprünglich mal die Daten gewesen sein sollen, ja, 2020, dann frage ich mich, wie die sich dann so verändern konnten. Ja.
Ja, wenn das Buch auf einmal blau und nicht mehr rot ist, so quasi metaphorisch gesagt.
Ja, genau.
Kommt ein bisschen komisch bei den Gerichtsverhandlungen.
Ein bisschen komisch,
Beweismittel.
Ja, nur sind dann leider alle Gerichte farbenblind, ja, oder auf dem Auge blind. Das ist echt, echt traurig. Ja. Und es ist ja auch so, dass die EU eigentlich auch ganz genau weiß, dass hier einiges nicht sauber läuft. Ja. Ich durfte im September 2023 zum Beispiel auf Einladung der German Bar Association, the German Federal Bar and the Permanent Representation of Germany to the EU, ja, einer englischsprachigen internationalen Konferenz teilnehmen. Ja. Und die hieß Need for Further EU Minimum Standards in Criminal Proceedings. Ja. Also brauchen wir in der EU noch mehr Minimumstandards in kriminellen Verfahren. Ja. So kann man es jetzt einfach mal salopp live übersetzen. Alle Native Speaker entschuldigen mich, wenn es jetzt nicht richtig übersetzt worden ist, aber inhaltlich denke ich, ist es so am näherliegendsten. Genau, und da war ich in den Räumen der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU in Brüssel, zusammen mit meinem Cousin, Rechtsanwalt Volkert Milch, auch Anwalt. Schöne Grüße, Volkert. Ja, wir haben da nicht nur zwei schöne Tage verbracht in Brüssel uns gut gehen lassen, ja, sondern haben da tatsächlich an dieser Diskussion teilgenommen, ja, und konnte Diskussion zwischen Vertretern der EU-Kommission, der Wissenschaft und Lehre sowie Strafverteidigern aus England, Niederlanden, Portugal, Spanien und Deutschland folgen. Ja. Und haben da auch später dann noch beim Mittagessen, in Pause etc. uns auch mit Kollegen unterhalten am Tisch. Ein Professor sprach mich an, das fand ich ganz interessant. Ja, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber es ist wirklich ein angesehener Juraprofessor hier aus Deutschland, der war auch dort. Und mein Cousin und ich saßen am Tisch und dann kam er mit jemandem und fragte sich, ob er sich dazusetzen kann. Und er hatte tatsächlich meinen Aufsatz, ja, Verteidigung in Enkrochet und Sky CC-Verfahren, ein Kampf gegen Windmühlen, den ich letztes Mal schon angesprochen hatte, gelesen. Ja, und haben auch darüber diskutiert. Ja, und in einigen Punkten natürlich nicht übereingestimmt, aber in den wesentlichen Punkten schon. Also auch dieser Professor, und das ist der Grund, warum ich den Namen jetzt hier nicht nennen möchte und ihn auch nicht zitieren möchte, ohne ihn vorher gefragt zu haben, was ich jetzt nicht konnte, weil ich das jetzt gerade spontan erzähle. Aber er sagte auch hier, Herr Milch, wenn hier alles nach Recht und Gesetz läuft, dürfte ich verwertbar sein, aber ich vermute, es wird eine politische Entscheidung. Hat auch er gesagt damals, ja. Jedenfalls jetzt so auf die ganze Veranstaltung da gesehen, ja, waren sich alle Beteiligten eigentlich einig, dass insbesondere in EncroChat und Sky-Verfahren nicht so bleiben darf, wie es ist, sondern Transparenz und umfassende Informationsrechte der Verteidigung notwendig sind. Also das war jetzt die Essenz der Veranstaltung an sich, nicht die Essenz des Gesprächs mit dem Professor, sondern der Veranstaltung insgesamt. Und da wurde auch ganz klar gesagt, dass ein blindes Vertrauen bei der gegenseitigen Anerkennung unmöglich sei, ja, da die einzelnen Rechtssysteme der Mitgliedstaaten so unterschiedlich sind. Auch die Meinung der EU-Kommission habe sich hier geändert. Das hat die Frau Brigitte Sippel nochmal in ihrem Vortrag gesagt. Ja. Das Parlament will gute Standards erschaffen, es sei aber immer ein Kampf für die Mitgliedstaaten. Bei der Schaffung einer Regelung muss auch noch an die Verdächtigen gedacht werden, denen lange Haftstrafen drohen, denn es geht auch bei den Verdächtigen schließlich um EU-Bürger. Das hat sie ganz schön gesagt. Der Grundsatz des Fair Trials muss immer gewährt bleiben. Ja, daran fehlt es aber aktuell mangels Transparenz. Es geht eben, und das ist ja schöne Zitat von ihr, es geht eben nicht nur um vermeintlich Kriminelle, sondern um die Frage, welche Befugnisse wir dem Staat beim Eingriff in die Rechte eines jeden Bürgers gewähren wollen. Eine Frage, die in einer sich immer mehr digitalisierenden Welt, und das ist von mir, einer einheitlichen Klärung bedarf. Ja, das ist jetzt letztens meine Meinung dazu.
Ja, das war doch ein super Schlussplädoyer, würde man vor Gericht sagen, zu unserer zweiten Folge. Wir erzählen euch dann in der nächsten Folge, also in Folge 3, mehr zu den weiteren Vorhaben der EU und ihren Plänen zur anlasslosen Chatkontrolle. Und bleibt gespannt, vielleicht bringen wir da auch noch einen spannenden Gast dazu ins Thema rein. Da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. An dieser Stelle schon mal einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Einen herzlichen Dank an Andreas wieder für deine Top-Aufarbeitungen zum Thema Sky ECC. Und wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin immer dran denken, kein Wort ohne meinen Anwalt.
Auch von mir vielen Dank und tschüss.
Ciao, ciao, macht's gut.